Sie steht früh auf an diesem Morgen, weil der Bus zur Arbeit immer um dieselbe Zeit fährt. Die Kinder schlafen noch, das Fenster ist gekippt, draußen liegt dieser milde Geruch von Spätsommer über dem Hof. Nichts deutet darauf hin, dass sich etwas verändert hat. Im Kombinat ist es warm. Zu warm vielleicht, aber das ist nichts Neues. Sie arbeitet hier seit Jahren. Man stellt keine Fragen. Man tut, was nötig ist. Als ihr schwindelig wird, setzt sie sich kurz hin. Später wird sie denken, es sei Erschöpfung gewesen oder Hitze oder einfach ein schlechter Tag. In den Tagen danach beginnt ihr Körper Dinge zu tun, die sie nicht kennt. Die Haut reagiert anders. Essen bleibt nicht drin. Haare sammeln sich im Abfluss. Sie geht trotzdem weiter zur Arbeit. Niemand sagt, dass man bleiben soll. Niemand sagt, dass man gehen darf. Einige Nachbarn sind plötzlich weg. Ihre Wohnung leer. Die Tür versiegelt. Andere bleiben. Manche sterben. Manche werden krank und bleiben es. Die Kinder spielen weiter draußen, bis jemand ihnen sagt, sie sollen nicht mehr in den Fluss gehen. Warum? Sagt niemand. Wochen später kommen Männer in Uniform. Sie messen etwas. Nicht an ihr, sondern an der Erde, an den Bäumen, am Wasser. Dann werden Busse organisiert. Es geht schnell. Sie darf nur wenig mitnehmen. Die Kinder fragen, wann sie zurückkommen. Sie weiß keine Antwort. Ihr Dorf wird später keinen Namen mehr tragen. Es wird aus Karten gestrichen, aus Verzeichnissen gelöscht. Aber sie wird sich erinnern an den Morgen, an dem nichts passiert ist. Und an all die Tage danach, an denen niemand erklärt hat, was geschehen war. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen. Mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Ich bin Kisch-Tim.
Ich wusste es. Und ich bin Svea. In dieser Folge führt unsere Geschichte in die Sowjetunion. So, Kisch-Tim ist ja irgendwie ein... Ganz spannender Name. Ich musste auch erstmal ehrlich gesagt nachschauen, wie man das ausspricht. Es ist doch sehr nah an deinem Namen tatsächlich. Ich habe davon noch nicht gehört, aber darum geht ja genau die Story. Was macht das mit dir, dass du weißt, dass so eine Katastrophe geschehen ist, aber darüber nicht wirklich berichtet wird? Also selbst, dass man, wenn man es googelt, immer noch nicht so viele Informationen findet wie bei anderen nuklearen Katastrophen, wie zum Beispiel Tschernobyl und Co.
Da passiert ja was Messbares und trotzdem weiß niemand, was es ist. Und das ist ja irgendwie... seltsam, ne? Gerade dann eben zu Zeiten des Kalten Kriegs ist ja, da gibt es ja im Ruhrgebiet ein, ja, so ein, was heißt auch so ein, also nicht Planetarium, sondern so eine Radarkuppel in Bochum. Ich glaube, die haben ja auch durch Zufall zum Beispiel entdeckt, dass die Sowjetunion im Weltall war, weil die ein Signal empfangen haben. Und das wird ja hier wahrscheinlich ähnlich sein. Und wenn du noch so weit weg von Kisch-Tim, ich weiß nicht, wo genau es in Russland ist, aber ich vermute mal, jetzt nicht gerade bei Moskau, sondern weiter weg, also noch weiter Richtung Osten. Und wenn du dann hier sowas was messen kannst, muss es ja was Großes sein, ne? Und das ist dann schon komisch, dass man das nicht mitbekommt. Andererseits denke ich mal auch, man hat ja so in der Geschichte zum Beispiel, wenn man so die Atombombenabwürfe bespricht und dann überlegt, was das für Auswirkungen hat und das bespricht und sich denkt, puh, zum Glück gab es das ja nur zweimal. Aber wie oft so Bomben getestet wurden. Also ich kenne jetzt keine genauen Zahlen, aber es gibt ja zum Beispiel dann diese Zar-Bombe auch aus Russland, die, glaube ich, irgendwo in Richtung Nordpol getestet wurde, die ja gefühlt, also jetzt keine falschen Werte angeben, aber es gibt ja so Größenvergleiche, dass dann irgendwie so der Atompilz von Hiroshima ist ja noch so der harmloseste von allen gegenüber dem, was später dann getestet wurde. Und man denkt sich so, ach Mensch, gab ja nur zwei Bombenabwürfe, so, dann ist das immer vielleicht gar nicht so verstrahlt. Dann haben sie die ganze Butze hier schon zugeballert mit ihren Bömmchen. Das ist halt die Frage, wie ich denke, ja, ist ja so. Muss ich mal an meinen Deutschlehrer denken, zu Schulzeiten nach 9-11 damals, als dann der Irakkrieg losging. Da haben wir dann immer so panisch jeden Tag, ganz einfach diese Zeitungsstände an der Bahnhaltestelle, wenn wir an der Schule ausgestiegen sind, wir geguckt haben, ob da schon steht, dass der Weltkrieg ausgebrochen ist. Weil mein Deutscher davon überzeugt war, jetzt wird der Weltkrieg ausbrechen, hat er immer gesagt. Und dann strahlt ihr nicht mehr, weil ihr euch freut, dass es Essen gibt, sondern weil ihr alle verstrahlt seid.
Ach du Scheiße.
Was natürlich so für vorpubertäre Jungs eine Top-Nachricht ist, dass wir alle nuklear verstrahlt werden. Aber ja, gesagt, andererseits sind wir es ja vielleicht doch eh schon. Die Frage, so, wo liegt der Grenzwert? Ist ja auch mit Asbest ja auch so ein Ding. Ne? Das war mal ganz normal, dass Kreuzfahrtschiffe mit Asbest gebaut wurden.
Mhm.
Und dann hat man gemerkt, ah, das war doof. Ne? Auch die Bochumer Universität wird ja gerade renoviert komplett. Da sind auch ECB-Werte, die überschritten sind, ja, aber die im privaten Haushalt wahrscheinlich gar nicht mal als problematisch angesehen werden würden, ne, weil natürlich immer die Werte öffentlicher Raum, privater Raum unterschiedlich sind, weil jetzt in meiner Wohnung habe ich jetzt nicht so viele unterschiedliche, keine Ahnung, Immunsysteme und Menschen, deswegen kann, also Quatsch, Wohnung sage ich, in meinem Palast, Entschuldigung, ich habe die Lore gebrochen. Ja, aber jedenfalls, ich habe hier auch Atombomben natürlich ausgestellt im Podcast-Saal. Aber ich glaube, so eine Grundstrahlung ist, glaube ich, mit dem Mist, der so passiert ist in den letzten 50 bis 100 Jahren, eh da und noch lebe ich. Ich habe 3 Augen, 2 Arme, 2 Beine, alles gut.
Ich zähle 5 Augen.
Ja, du hast ja auch das grün leuchtende Getränk getrunken, das ich dir angeboten habe.
Ja, stimmt, okay. Ja, hätte ich hinterfragen sollen eigentlich. Gut, in Zeiten von Powerade und so habe ich es nicht hinterfragt. Der Ort, an dem das Kombinat steht, hat keinen Namen, den man aussprechen darf. Er taucht nicht auf Karten auf, nicht in Fahrplänen, nicht in offiziellen Statistiken. Wer hier lebt, lebt an einem Punkt, der offiziell nicht existiert und doch Tausende von Menschen beschäftigt. In der Sowjetunion entstehen nach dem Zweiten Weltkrieg sogenannte geschlossene Städte. Orte, die militärisch und wissenschaftlich sensibel sind und deshalb der Öffentlichkeit entzogen werden. Sie tragen Nummern statt Namen. Postanschriften verweisen auf weit entfernte Verwaltungszentren. Bewohner benötigen spezielle Genehmigungen, um hinein oder hinaus zu gelangen. Selbst nahe Verwandte erfahren oft nicht, wo genau jemand lebt. Das Kombinat Majak ist einer dieser Zentren. Ab Ende der 1940er Jahre wird hier Plutonium für das sowjetische Atomwaffenprogramm produziert. Die Anlage entsteht unter enormem Zeitdruck. Sicherheit, Dokumentation und langfristige Planung sind zweitrangig. Entscheidend ist, dass die Produktion funktioniert, schnell und zuverlässig. Die Arbeiterinnen und Arbeiter wissen, dass sie ein Teil eines Geheimprojekts sind. Sie wissen jedoch nicht, welchem Risiko sie ausgesetzt sind. Schutzmaßnahmen existieren, aber sie sind lückenhaft. Grundlegende Kenntnisse über Radioaktivität bleiben in solchen Anlagen lange in einem kleinen Kreis von Fachleuten vorbehalten. Für die meisten bleibt sie abstrakt, ein Begriff ohne konkrete Bedeutung. Karten lügen hier nicht aus Versehen, sie sind bewusst unvollständig. Dörfer entlang des Flusses Techa, der Abwässer aus dem Kombinat aufnimmt, erscheinen in offiziellen Dokumenten nur verkürzt oder gar nicht. Später verschwinden sie vollständig aus den Registern. Umsiedlungen werden administrativ abgewickelt, ohne öffentliche Erklärung. Häuser werden abgerissen, Friedhöfe überbaut. Erinnerungen bleiben privat. Das Leben in einer geschlossenen Stadt ist widersprüchlich. Einerseits bietet es Sicherheit, stabile Arbeit, Versorgung, medizinische Betreuung. Andererseits fehlt jede Öffentlichkeit. Beschwerden haben keinen Adressaten. Krankheit bleibt individuell, nicht politisch. Wer Symptome zeigt, erhält Behandlung, aber keine Erklärung. Die Organisationsform geschlossener Städte verhindert öffentliche Diskussion, Berichterstattung und unabhängige Kontrolle. Das System ist so gebaut, dass es keine Antworten vorsieht. Informationen zirkulieren intern, fragmentiert und kontrolliert. Für die Menschen vor Ort ergibt sich daraus eine Realität, in der etwas spürbar falsch ist, ohne benannt werden zu können. Der Unfall von 1957 trifft keinen offenen Ort. Er trifft ein System, das darauf ausgelegt ist, Ereignisse unsichtbar zu halten. Und Menschen, deren Alltag bereits darauf beruht, mit Lücken zu leben. Als das Kombinat Majak seinen Betrieb aufnimmt, besteht es für Fortschritt. In den frühen Jahren des Kalten Krieges ist Atomenergie kein Schreckensbild, sondern ein Symbol staatlicher Stärke. Sie verspricht Sicherheit nach außen und Zukunft nach innen. Wer hier arbeitet, dient einem größeren Zweck. Die Sowjetunion befindet sich zu diesem Zeitpunkt in einem Wettlauf. Der amerikanische Atombombeneinsatz von 1945 hat das Machtgefüge verändert. Die Entwicklung eigener Kernwaffen wird zur politischen Notwendigkeit erklärt. Geschwindigkeit zählt mehr als Erfahrung. Viele Prozesse werden parallel entwickelt, getestet und sofort in Betrieb genommen. Mayak ist Teil davon. Die Anlage wird in kurzer Zeit errichtet, häufig von Zwangsarbeitern, Soldaten und jungen Ingenieuren, die kaum praktische Erfahrung mit radioaktiven Stoffen haben. Plutoniumproduktion als industrielle Routine. Abfälle fallen an und müssen verschwinden. Anfangs werden flüssige radioaktive Abfälle direkt in den Fluss Techer geleitet. Das gilt intern als akzeptabel. Später werden sie in Tanks gelagert, oberirdisch, schlecht gesichert, ohne langfristige Kühl- oder Überwachungssysteme. Die Priorität liegt nicht auf Haltbarkeit. Es ist reine Funktion. Spätere Rekonstruktionen beschreiben Warnzeichen wie steigende Temperaturen und fehlende Überwachung als Teil des Problems. Wartung hätte Stillstand bedeutet und Stillstand war politisch unerwünscht. Nach außen wird das Atom weiter als Fortschritt erzählt. In Zeitungen erscheinen Artikel über technische Erfolge, über Energie, über Wissenschaft. Die militärische Nutzung bleibt geheim. Die Risiken ebenfalls. Für die Bevölkerung entsteht ein widersprüchliches Bild. Atomkraft ist modern, mächtig und notwendig. Aber gleichzeitig etwas, das man nicht genau kennen muss. Auch für die Beschäftigten in Mayak bleibt das Wissen fragmentarisch. Schutzkleidung existiert, wird aber nicht konsequent eingesetzt. Grenzwerte werden angepasst, wenn sie überschritten werden. Symptome gelten als individuelles Problem und nicht als systematische Folge. Krankheit wird behandelt, aber nicht erklärt. Das Atom ist hier kein Monster. Es ist ein Werkzeug. Und Werkzeuge, so die Logik, dürfen kaputt gehen, solange sie funktionieren. Der Unfall von 1957 wird später oft als technisches Versagen beschrieben, doch er entsteht nicht aus einem einzelnen Defekt. Er ist das Resultat eines Versprechens, das nie überprüft wird. Dass Fortschritt schneller sein darf als Vorsicht und dass man Risiken verwalten kann, indem man sie nicht mehr sichtbar macht. Am 29. September 1957, an einem Sonntag, explodiert im südlichen Ural ein Lagertank für hochradioaktive Abfälle. Der Ort? Das Kombinat Mayak, der geschlossene Staat Ozirox. Die Uhrzeit? Kurz nach 16 Uhr Ortszeit. Der Tank enthält flüssige Rückstände aus Plutoniumproduktion. Ein Gemisch aus Nitraten und hochradioaktiven Spaltprodukten. Er wird aktiv gekühlt. Diese Kühlung fällt aus, vermutlich bereits Monate zuvor. Ein Warnsystem existiert, wird aber nicht regelmäßig kontrolliert. Die Temperatur im Inneren steigt langsam an. Gegen Nachmittag erreicht sie einen kritischen Punkt. Es kommt zu einer chemischen Explosion, nicht zu einer nuklearen. Der Tankdeckel, mehrere Tonnen schwer, wird weggesprengt. Eine radioaktive Wolke steigt auf und wird vom Wind nach Nordosten getragen. Der freigesetzte Fallout entspricht nach späteren Schätzungen etwa 20 Millionen Curie. Zum Vergleich, er liegt unter Tschernobyl, aber deutlich über vielen bekannten Reaktorunfällen. Die Kontamination zieht sich aus der Länge von rund 300 Kilometern. Dieses Gebiet wird später als East Ural Radioactive Trace bezeichnet. Unmittelbar nach der Explosion gibt es keinen öffentlichen Alarm. Innerhalb der Anlage wird der Vorfall registriert und intern gemeldet. Informationen bleiben in der militärisch-wissenschaftlichen Hierarchie. Die Bevölkerung in den umliegenden Dörfern erfährt zunächst nichts. Einige Mitarbeiter werden angewiesen, kontaminierte Flächen zu reinigen. Oft ohne ausreichenden Schutz. Kleidung wird gewechselt, nicht dekontaminiert. Fahrzeuge fahren durch belastete Zonen ohne gesonderte Kennzeichnung. Viele der Beteiligten erhalten dabei hohe Strahlendosen. Erst Tage später beginnen Evakuierungen. Sie erfolgen still und ohne Begründung. Dorfbewohner werden in Busse gesetzt, dürfen nur wenige persönliche Gegenstände mitnehmen. Offizielle Schreiben sprechen von Umstrukturierungen und landwirtschaftlichen Maßnahmen. Der Zusammenhang mit dem Unfall wird nicht erwähnt. Spätere Auswertungen machen deutlich, dass das Ausmaß der Kontamination früh bekannt gewesen sein muss. Dennoch bleiben Informationen fragmentiert und Zuständigkeiten unklar. Entscheidungen werden verzögert. Einige Dörfer entlang der Techer werden erst Monate oder Jahre später geräumt und andere gar nicht. Der Unfall wird registriert, klassifiziert und archiviert. Er erhält keinen Namen. In offiziellen Verlautbarungen existiert er nicht. Was bleibt, sind Zahlen aus später veröffentlichten Auswertungen, erhöhte Krankheitsraten in der Region und Menschen, deren Körper schneller reagieren als jede Behörde. Die radioaktive Wolke bleibt unsichtbar, aber ihre Folgen sind es nicht. In den Tagen nach dem Unfall beginnen Pflanzen zu welken, Tiere zu verenden, Kühe verlieren ihr Fell, Milch wird ungenießbar. Menschen klagen über Übelkeit, Durchfall, Hautentzündung. Die Symptome sind unspezifisch und genau das macht sie erklärbar im falschen Sinn. Als Infekt, als Mangel, als Zufall. Entlang des Flusses Techa, der bereits seit Jahren radioaktive Abwässer aus Mayak führt, verschärft sich die Situation. Viele Bewohner nutzen den Fluss weiterhin zum Waschen, Trinken und Fischen. Niemand warnt sie. In internen medizinischen Berichten wird später festgestellt, dass ganze Familien hohen Dosen ausgesetzt waren, ohne es zu wissen. Die medizinische Versorgung bleibt auf Symptome konzentriert, während eine öffentliche Benennung der Ursache ausbleibt. Die Evakuierungen beginnen schrittweise. Zwischen Oktober 1957 und Anfang 1960 werden mehr als 20 Dörfer ganz oder teilweise geräumt. Etwa 10.000 Menschen werden umgesiedelt. Die Reihenfolge folgt nicht nach der Belastung, sondern administrativen Erwägungen. Einige stark kontaminierte Orte bleiben bewohnt. Andere werden schnell aufgegeben. Offizielle Schreiben sprechen von sanitären Maßnahmen. Der Begriff Strahlung taucht nicht auf. Viele der Betroffenen berichten später von Orientierungslosigkeit. Sie werden versetzt und nicht gerettet. Neue Wohnorte werden zugewiesen, Arbeitsstellen neu verteilt. Der Verlust der Heimat bleibt unkommentiert. Entschädigungen sind gering oder nicht existent. Wer fragt, riskiert berufliche Nachteile. Medizinisch beginnt eine langsame Erkenntnis. In den 1960er Jahren werden in der Region auffällig hohe Raten bestimmter Erkrankungen dokumentiert. Leukämien, Schilddrüsenkrebs, Knochenmarkschäden. Die Zusammenhänge werden intern diskutiert, öffentlich jedoch nicht anerkannt. Der Begriff chronisches Strahlensyndrom taucht in sowjetischen Fachkreisen auf. Er beschreibt keine akute Erkrankung, sondern einen Zustand fortgesetzter Schädigung. International wird er später angezweifelt. Nicht zuletzt, weil viele der zugrunde liegenden Daten geheim bleiben. Für die Betroffenen macht diese Debatte keinen Unterschied. Ihre Körper reagieren unabhängig von der Begriffsfrage. Gesund genug, um umzuziehen. Nicht gesund genug, um zu bleiben. Die stille Katastrophe besteht nicht nur aus Strahlung. Sie besteht aus Zeit, aus Verzögerung. Aus dem Umstand, dass Hilfe dort ansetzt, wo Schaden längst geschehen ist. Aus dem Wissen, dass viele der Folgen erst sichtbar werden, wenn niemand mehr verantwortlich ist. Das Schweigen nach dem Unfall ist kein Versäumnis. Es ist organisiert. In der Sowjetunion der 1950er Jahre gehört Geheimhaltung zum System. Besonders dort, wo Militär, Wissenschaft und Industrie ineinandergreifen. Mayak untersteht dem Ministerium für Mittleren Maschinenbau, einer Behörde, deren Aufgabe es ist, atomare Kapazitäten aufzubauen und zu schützen. Informationen werden hier nicht geteilt, sie werden verwaltet. Unmittelbar nach dem Unfall werden interne Berichte erstellt. Messungen, Karten, medizinische Beobachtungen. Diese Dokumente zirkulieren in einem engen Kreis aus Ingenieuren, Militärs und Parteifunktionären. Für die Öffentlichkeit existiert kein Ereignis, über das man sprechen könnte. Presseberichte bleiben aus. Lokale Zeitungen veröffentlichen nichts. Nationale Medien ebenfalls nichts. Wissenschaftler, die in der Region arbeiten, sind an Geheimhaltungsauflagen gebunden. Forschungsergebnisse dürfen nur intern diskutiert werden. Veröffentlichungen in internationalen Fachzeitschriften sind ausgeschlossen. Selbst innerhalb der Sowjetunion bleiben viele Daten klassifiziert. Die Folge ist eine Wissenschaft ohne Öffentlichkeit. Präzise im Inneren, stumm nach außen. Auch die Verwaltung der Betroffenen folgt dieser Logik. Krankheiten werden einzeln behandelt und nicht statistisch verknüpft. Umsiedlungen werden als Verwaltungsakte durchgeführt, nicht als Notfallmaßnahmen. Wer Symptome zeigt, erhält eine Diagnose, aber keine Ursache. So bleibt jedes Schicksal isoliert, auch wenn sich Muster abzeichnen. Das Schweigen wirkt über Jahre. Erst in den 1970er Jahren gelangen Hinweise nach außen. Der Biologe Zoris Medvedev, selbst Sowjetbürger, rekonstruiert aus Fragmenten ein Ereignis, das offiziell nie stattgefunden hat. Seine Veröffentlichungen im Westen stoßen zunächst auf Skepsis. Nicht zuletzt, weil belastbare Daten fehlen. Als in den späten 1980er Jahren Archive schrittweise geöffnet werden, zeigt sich, wie umfassend die Informationskontrolle war. Karten des kontaminierten Gebiets existieren früh. Evakuierungspläne ebenfalls. Entscheidungen wurden getroffen, aber nicht kommuniziert. Und das Schweigen hat Folgen. Nicht nur medizinische, sondern epistemische. Es verhindert Vergleich, Lernen und Prävention. Der Unfall von Kirschtürm bleibt isoliert, weil er nicht anschlussfähig gemacht wird. In dieser Stille liegt eine zweite Katastrophe. Nicht die Explosion selbst, sondern das jahrelange Verweigern von Öffentlichkeit, das jede spätere Aufarbeitung erschwert. Und genau hier lohnt sich ein Blick nach außen. Tim hat sich angeschaut, was passiert, wenn Wissen existiert, aber kein Ereignis. Und wie Kirschtürm jenseits der Sowjetunion wahrgenommen wurde.
Der Unfall von Kirschtürm wirft eine merkwürdige Frage auf. Was passiert, wenn etwas geschieht, aber niemand weiß, dass es geschehen ist? 1957 existieren in Europa bereits Messsysteme für Radioaktivität. In Ost wie West. Doch ihr Zweck ist ein anderer, als man heute vermuten würde. Sie dienen nicht dem Schutz der Bevölkerung, sondern der Beobachtung des Gegners. Man misst, um Atomtests zu erkennen, nicht um Umweltbelastung einzuordnen. Als in der Sowjetunion im September 1957 ein Lagertank explodiert, gibt es in Mitteleuropa keinen Alarm. Keinen Moment, an dem sich Daten verdichten. Nicht, weil niemand misst, sondern weil das Ereignis regional begrenzt bleibt. Die radioaktive Wolke zieht über den südlichen und mittleren Ural, verliert mit der Entfernung an Intensität und erreicht Europa, wenn überhaupt, nur noch als statistisches Rauschen. In Archiven finden sich aus dieser Zeit Messwerte, die schwanken. Ausschläge, die sich nicht erklären lassen, doch ohne bekanntes Ereignis bleiben sie bedeutungslos. Sie werden anderen Quellen zugeschrieben, atmosphärischen Kernwaffentests, natürlichen Schwankungen, Messungenauigkeiten. Zahlen ohne Geschichte. In der DDR werden diese Daten militärisch erfasst und archiviert. Öffentlich diskutiert werden sie nicht. In der BRD existieren zivile Messstellen, doch auch hier fehlt der Referenzpunkt. Niemand sagt, das hier gehört zu etwas. Und ohne diesen Satz verschwindet jede Auffälligkeit im Hintergrund. Erst Jahrzehnte später entsteht der Eindruck, man habe etwas verpasst. Doch rückblickend zeigt sich, Kirschtürm hinterlässt in Mitteleuropa keine belegbaren Spuren, die eindeutig zuordnbar wären. Das erklärt auch eine häufige Verwechslung. Die bis heute gemessenen Belastungen in Deutschland, etwa bei Wildschweinen, Pilzen oder Böden im Erzgebirge und im Bayerischen Wald, gehen nicht auf Kirschtürm zurück. Sie sind eine gut belegte Folge des Reaktorunfalls von Tschernobyl im Jahr 1986. Dort gibt es ein Datum, einen Namen, Karten, Warnungen und öffentliche Berichterstattung. Ein Ereignis, an das sich Wissen, Messungen und Erinnerungen binden lassen. Für Kirschtürm fehlt genau das. Es gibt kein klar benanntes Vorher und Nachher, keinen Moment, an dem sich Wahrnehmung verdichtet, nur ein Davor und ein Danach, das lange niemand benennen durfte. Kirschtürm zeigt damit etwas Unbequemes. Strahlung kann existieren, ohne Teil des Wissens zu werden. Messungen können stattfinden, ohne Bedeutung zu haben. Und Schaden kann real sein, auch wenn er nirgends verortet wird. Erst Tschernobyl verändert dieses Verhältnis. Nicht, weil es der erste Atomunfall ist, sondern weil es der erste ist, der öffentlich wird. Mit Bildern, mit Zahlen, mit Angst. Kirschtürm bleibt dagegen das Beispiel für eine Katastrophe, die nie zu einem Ereignis wurde. Nicht vergessen, weil sie klein war, sondern weil niemand sagen durfte, dass sie passiert ist.
Die Geschichte von Kirschtürm beginnt öffentlich nicht 1957, sondern Jahre später. Bruchstückhaft, unsicher und indirekt. Lange Zeit existiert sie nur als Gerücht, als Erzählung ohne Ort, als Verdacht ohne Beleg. In den 1970er Jahren tauchen im Westen erstmals Hinweise auf eine größere nukleare Kontamination im südlichen Ural auf. Der sowjetische Biologe Zoris Medvedev, selbst zeitweise interniert, sammelt Berichte von EmigrantInnen, Wissenschaftlern und Ärzten. Er vergleicht Krankheitsverläufe, Umsiedlung, verschwundene Dörfer. Aus diesen Fragmenten rekonstruiert er ein Ereignis, das offiziell nie stattgefunden hat. 1976 veröffentlicht Medvedev seine Thesen zunächst im Ausland. Die Reaktionen sind verhalten. Ohne Zugang zu Originaldokumenten bleiben viele Details spekulativ. Manche Fachleute halten die Schilderung für übertrieben, andere für politisch motiviert. Der Kalte Krieg erschwert die Einordnung. Informationen aus der Sowjetunion gelten als unsicher, selbst dann, wenn sie stimmen. In den späten 1980er Jahren, im Zuge von Glasnost, wird der Unfall international greifbarer. Karten und Auswertungen zum East Ural Radioactive Trace werden bekannt. Und die Dimension der Kontamination lässt sich erstmals öffentlich einordnen. 1989 erkennt die sowjetische Regierung den Unfall offiziell an. Er enthält nachträglich einen Namen, der Kischtim-Unfall, benannt nach der nächstgelegenen offenen Stadt, nicht nach dem eigentlichen Ort des Geschehens. Die späte Benennung wirkt wie ein Kompromiss. Sie macht das Ereignis greifbar, ohne den Kern vollständig offenzulegen. International wird Kischtim nun eingeordnet. Auf der INES-Skala erhält der Unfall später die Einstufung Stufe 6, eine schwere Störung. Er liegt damit unter Tschernobyl, aber über vielen anderen bekannten nuklearen Ereignissen. Dennoch bleibt seine Bekanntheit begrenzt. Die Welt hat mit Tschernobyl inzwischen ein anderes Referenzereignis. Die späte Entdeckung hat Folgen. Forschung beginnt Jahrzehnte nach der Exposition. Viele Betroffene sind bereits verstorben. Daten lückenhaft, Erinnerungen verblasst. Langzeitstudien müssen rekonstruieren, was nie systematisch erfasst wurde. Wissenschaft arbeitet hier rückwärts. Kischtim wird so zu einer historischen Besonderheit, weil seine Anerkennung zu spät kommt, um Wirkung zu entfalten. Was bleibt, ist Wissen ohne Resonanz. Eine Katastrophe, die belegt ist, aber nicht verankert. Und die Frage, wie viele ähnliche Ereignisse erst dann sichtbar werden, wenn ihre Zeit längst vorbei ist. Die Folgen von Kischtim lassen sich nicht an einem Endpunkt festmachen. Sie verlaufen in Körpern, in Landschaften, in Zeiträumen, die länger sind als jede politische Phase. Für viele der Betroffenen zeigen sich die gesundheitlichen Auswirkungen erst Jahre später. Langzeitstudien, die ab den 1990er Jahren auf Basis freigegebener Daten durchgeführt werden, belegen erhöhte Raten bestimmter Krebserkrankungen, insbesondere Leukämien und Schilddrüsenkrebs, sowie Schädigungen des Knochenmarks bei Menschen, die entlang der Techa River lebten oder im Kombinat Mayak arbeiteten. Die Exposition erfolgte über Trinkwasser, Nahrung und direkten Kontakt mit kontaminierten Sedimenten. Eine zusammenfassende Auswirkung der World Health Organization stellt fest, dass sich individuelle Krankheitsverläufe oft nicht eindeutig kausal zuordnen lassen. Die Belastung wird statistisch sichtbar, nicht biografisch erklärbar. Genau darin liegt ihre Tragik. Schäden sind real, aber schwer beweisbar für den Einzelnen. Auch die Umwelt trägt die Spuren weiter. Sedimente, Böden, Uferbereiche im südlichen Teil Ural sind bis heute teilweise kontaminiert. Besonders entlang der Techa und im Gebiet der später so bezeichneten East Ural Radioactive Trace wurden erhöhte Werte von langlebigen Radionukliden wie Strontium-90 und Cäsium-137 gemessen. Schutzmaßnahmen bestehen vor allem aus Zugangsbeschränkungen, Abdeckung und Umsiedlung. Sie begrenzen Nutzung, aber sie heilen nichts. Der Ort selbst existiert weiter. Die geschlossene Stadt Osiosk, ehemals als Postanschrift Chelyabinsk 40 geführt, ist heute offiziell anerkannt, bleibt aber weiterhin abgeschirmt. Das Kombinat Meyer ist noch in Betrieb, modernisiert und unter internationaler Beobachtung. Für viele ehemalige BewohnerInnen ist eine Rückkehr ausgeschlossen. Nicht aus politischen, sondern aus medizinischen Gründen. Spätere Berichte über Umsiedlungen erzählen oft dasselbe Muster. Es wurde gehandelt, ohne erklärt zu werden. Was Kischtim von anderen nuklearen Katastrophen unterscheidet, ist nicht die Größe des Schadens, sondern seine geringe Präsenz im kollektiven Gedächtnis. Es gibt keine ikonischen Bilder, keine Live-Berichterstattung und keinen Moment, der sich eingebrannt hätte. Die Katastrophe verteilt sich über Jahre, über Dörfer und über Körper. Sie ist schwer erzählbar, weil sie kein klares Ereignis anbietet. Hinzu kommt, Kischtim liegt zwischen den Markierungen der Atomgeschichte. Zu früh, um Teil einer globalen Umweltbewegung zu werden und zu lokal, um internationale Politik zu erzwingen. zu komplex, um sich auf ein einziges Symbol reduzieren zu lassen. Doch was bleibt, ist Fachwissen ohne Öffentlichkeit und Betroffenheit ohne Bühne. Also ich glaube, das bietet ja tatsächlich sehr viel Raum für verschiedene Verschwörungstheorien vielleicht. Wenn man das Gefühl hat, okay, ein Staat kann nicht nur Bereich, ehrlich gesagt muss ich da sagen, da war mein Allgemeinwissen so lückenhaft, das wusste ich gar nicht, dass die Sowjetunion solche Bereiche hatte. Das gibt es bestimmt auch in anderen Staaten, oder? Also zu der Zeit, ne? Ja, das war ja, also als ich mich auch über den Fall quasi informiert habe vorher, habe ich da das erste Mal von gehört, dass das tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg noch Bereiche gab, die keine offizielle Anschrift waren und dass da Leute gelebt haben. Also ich finde das so, ne?
Also es gibt bestimmt dann auch, also klar, so Area 51 wird irgendwie eine Anschrift haben, so, ne? Da lebt bestimmt auch Menschen, ne? Also überall, wo irgendwie so Waffen und Technik, das wahrscheinlich dann immer so Leute, die da sind. Aber das ist sowas, also das ist so wirklich geschlossene, ist jetzt auch nicht so im Sinne von Gated Community, sondern ja wirklich geheim, ne?
Mhm.
Das gibt's ja auch in Deutschland, ne? Ich glaube, Eisenhüttenstadt ist ja auch einfach nur eine Stadtverarbeiter für ein Werk. Ne? Und ich glaube, Wolfsburg wurde ja auch so gegründet, ne?
Wirklich?
Okay. Als Stadt, also hieß ja, bevor es, also die Wolfsburg ist eine Burg, die gibt's da. Dann haben sie aber dann das KDF-Werk dahin gebaut für den KDF-Wagen.
Ja.
Und dann war es halt so Stadt des KDF-Wagens. Dann war der Krieg vorbei, dann haben sie es dann in Wolfsburg umgenannt und den KDF-Wagen in Volkswagen. Ah. Aber es waren ja keine geschlossenen Städte. Ne? Das war dann einfach nur, hey, guck mal, wir sind super fortschrittlich und bauen Städte extra für die Industrie. Das war ja dann eher, ja, also kann man dann ja für Propaganda gut nutzen.
Mhm. Ja, das habe ich auch beim Vortragen irgendwie auch eben gedacht, dass es natürlich, also ist jetzt, weiß ich nicht, wie viel Sinn das ergibt, das zu erzählen, wenn wir es sehen, aber ich habe zum Beispiel den Fall, in einem Nachbardorf in meiner Heimat gibt es einen Berg und auf diesem Berg die Menschen, die dort leben, also es ist einfach ein normaler Berg in diesem Dorf so, mhm, und super viele von den Menschen dort sind irgendwie an verschiedenen Krebskrankheiten erkrankt so, mhm, und auch meistens gestorben. Und dann war irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich glaube, das war eine Freundin von meiner Mutter oder so, die einfach dann mal gesagt hat, so ja, irgendwie irgendwas stimmt mit diesem Berg nicht so. Also wahrscheinlich war das einfach nur so ein Spruch nebenbei, aber da musste ich trotzdem gerade dran denken, weil das ja wirklich so, man hat ja total oft irgendwie, dass es zum Beispiel solche Phänomene gibt, aber man nicht davon ausgeht, dass es tatsächlich so eine Begründung geben könnte. Natürlich ist es in so einem, wie wir jetzt eben schon, an solchen Orten, die nicht existieren, irgendwie ein bisschen greifbarer als in so einem normalen Dorf in Westdeutschland. Also ehemals immer noch Westdeutschland, aber wie sagt man jetzt? In NRW. Aber ja, ich finde das irgendwie. Also mir hat es tatsächlich gar nicht so Angst gemacht vor der politischen Macht, sondern eher Angst vor der Unruhe, die solche Fälle auslösen können in der Bevölkerung, weißt
du? Wenn dir nichts gesagt wirst, ne? Das war das Intro ganz am Anfang war ja auch so ein fiktives Ding, ne? So wie könnte so ein Tag ausgesehen haben?
Ja.
So, da wird nichts gesagt, einfach nur so, hier, pack mal drei Sachen zusammen und du siehst jetzt dein Haus nie wieder. Andererseits, wenn die halt wissen, wo sie da sind, dass es ein geheimer Ort ist, so mehr oder weniger, kann man sich das dann denken oder denkt man nicht so weit? Ist ja auch, weiß ich auch, hast du den Film Oppenheimer gesehen?
Nee. Ich gucke tatsächlich nicht viele Filme, falls du es noch nicht gemerkt hast.
Wir schließen uns mal eine Woche ein. Wir wollen noch ganz viele Filme.
Okay.
Aber da bauen die ja für das Project Manhattan, für die Atombombe ja auch quasi so ein Dorf mit Zugangsbeschränkung, weil die dann auch sagen, so, ihr müsst hier bleiben, weil ihr dürft halt mit niemandem draußen drüber reden, außer der Oppenheimer, außer der Chef. Und noch ein paar andere. Aber sonst ist ja, glaube ich, auch dann einfach so eine geschlossene Stadt mit Dingen, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, irgendwo in der Wüste.
Ja, voll.
Und die geben, also ich glaube, die geben dem Orten dann eher so einen Namen, nicht damit er auf einer Karte steht, sondern damit dann der Arbeiter, die Arbeitenden dort, also das ist eine Vermutung, Behauptung, kein Fakt, aber dass man halt so einen Bezug zur Realität behält. Ne?
Mhm.
Ich glaube, wenn du irgendwo arbeitest und weißt, niemand weiß, dass es diesen Ort gibt, hat keinen Namen, du darfst nicht mit niemandem drüber reden. So, dann kannst du so, wenn du ein bisschen paranoid wirst, auch dann denken, so, dann spiele ich ja auch keine Rolle, wenn ich dann auch verschwinde, ne? Weil mein Name existiert halt auch nicht. Und wenn ich irgendwie was falsch mache in dem Projekt, dann ist es vielleicht doof. Dann ist das vielleicht so ein Beruhigungsmittel ist, dem dann irgendwie so einen Namen zu geben. Aber ja, krass, dass das halt der drittgrößte Unfall überhaupt ist. Hast ja schon gesagt, Tschernobyl, ich glaube, Three Mile Island und, Three Mile Island ist weniger. Ja, Fukushima ist, glaube ich, da noch drüber. Und das merkt man, das merke ich auch privat, ne, dass wir in Sachsen, Ja, kam ja dann in dem einen Teil, den ich vorgetragen habe, dass das da noch im Bayerischen Wald und im Erzgebirge so Wildschweinpilze und sowas gibt, die noch heute belastet sind. Und meine Schwester ist 86 geboren. Ich glaube, so sechs Wochen nach Tschernobyl. Ne, ist dann immer so, wenn meine Schwester mal irgendwas Komisches macht oder eine komische Eigenschaft hat.
Das liegt an Tschernobyl.
Dann liegt es an Tschernobyl, genau. Ne, das ist dann ganz normal. So, das ist dann irgendwie, weil man es kennt, ne, weil es ja auch öffentlich ist. Okay, stimmt, wenn es keiner weiß, ist schon hart. Und das, obwohl genau das, um vielleicht mal ein bisschen in bei aller Tragik in das Interessante für mich mit jeder rumzuswitchen, wo du jetzt auch nichts zu sagen kannst, weil du keine Filme guckst. Aber so, das sind so die Settings, die ich mag, so, ne? diese alten Atomwelten. Mm. So, der Mensch vergeht an seiner Hybris und übrig bleibt die Ruine. Läuft ja auch gerade bei, ach nee, wir machen ja keine Werbung, aber Fallout, die Serie, ist ja auch postapokalyptisch, da ist es ein Atomkrieg. Oder dann Tschernobyl hat eine eigene Videospielreihe mit Stalker bekommen zum Beispiel. Ne? Und Küchtim halt eben nicht. Aber das finde ich immer, das sind immer so diese interessanten, also wenn Postapokalypse, dann finde ich am interessantesten tatsächlich immer so die nukleare Postapokalypse. Das ist sehr beruhigend. Wenn ich darüber nachdenke.
Ja. Ich weiß nicht, auch was macht der Fall so mit dir? Vielleicht können wir das heute mal besprechen. Ich finde das irgendwie schon, es geht ja jetzt nicht um so eine, zum Beispiel wie wir jetzt bei Albert Fish oder so in der Folge, um irgendwie Personen, die irgendwie einfach allgemeingefährlich sind, sondern es geht ja wirklich um, also es, klar, es ist jetzt schon über, genau, fast 70 Jahre her, so, ne? Klar, safe, aber ich finde irgendwie, ohne jetzt irgendwie so eine negative Stimmung noch weiter aufrechterhalten zu wollen, so, aber es ist ja irgendwie in aktuellen Zeiten ja auch generell, man weiß nicht so richtig, was irgendwie Phase ist, wohin so die Gesellschaft auch geht, wohin die Regierung geht und was man da so für eine Macht hat, so, ne? Und was man, also, dass man das halt verschleiern kann. Also ich meine, klar, wir haben eben schon am Anfang der Folge ja auch und zum Beispiel auf irgendwie andere Berichterstattungen ist es irgendwie bezogen, so, ne? Aber ich finde, das ist schon, also klar, ist das äußerste Maß, so, aber es ist schon extrem krass, oder?
Was mich halt so wirklich nervt an solchen Sachen, dass man sie nicht abschließen kann.
Ja.
Also es gibt ja keinen Quasi-Täter, ne? Also Materialermüdung und so weiter, passiert was. Was du irgendwie überall messen kannst, aber weil es dann irgendwie auch so halt verschleiert wird, kannst du halt auch nicht genau sagen, so viele sind betroffen, so viele sind daran gestorben, so viele sind an den Folgen gestorben, was weiß ich. Du weißt nicht, ob es doch irgendwelche Auswirkungen hat, die man jetzt heute nicht mehr messen kann, aber vielleicht irgendwas beeinflusst hat, wovon man einfach nichts weiß, weil man es, ne, nicht wusste, dass man da gucken muss.
Mhm.
Und sowas nervt mich immer. Das, also nicht nur bei solchen Fällen, also klar, so ein Cold Case, ein True Crime ist ja auch was, aber nimm's mal so im Haushalt Wäsche waschen. Bist ja nie einmal fertig, weil wenn du deine Wäsche getrocknet hast, du hast ja trotzdem gerade Wäsche an, die dann gewaschen werden muss. Du bist halt immer in so einem Circle von Dingen, es sei denn, du lebst einen Tag mal komplett nackt. Das sollte ich mal einführen. ja, ich habe gerade einen Lifehack entdeckt.
Tim, du bist gerne nackt, das haben wir schon rausgefunden, aber.
Ja, weil es sich beim Teleportieren besser anfühlt.
Ja, erzählen an. Okay.
Ja, aber jedenfalls genau. Das sind halt so Tätigkeiten oder Dinge, die so kein Ende finden. Das nervt mich irgendwie, ja. Und das ist dann einfacher zum Beispiel jetzt, ne, bei Albert Fisch zum Beispiel, da gibt es einen Täter, der wird verurteilt, der Fall ist geschlossen. Und vielleicht liegt auch daran, dass ich habe auch mal gerne Texte geschrieben. Da schreibe ich auch keinen Cliffhanger, den ich dann niemals beende, sondern wenn, dann schreibe ich halt einen zweiten Teil oder sowas, ne? Oder bei einem Film, da gibt es eine Serie, besser gesagt. Hast du dann höchstwahrscheinlich nicht gesehen. Ich weiß auch den Titel nicht mehr, weil ich sie verbannt habe aus meinem Gedanken. Da geht es irgendwie die ganze Zeit darum, dass die Menschheit sich so eine Arche baut. Ne? So Arche Noah-mäßig, aber heute, das spielt in der heutigen Zeit, das ist dann so eine Weltraumarche für den Fall, dass die Welt untergeht, dass dann berühmte, kreative, aber auch wissenschaftlich wichtige Leute, dass man so aus allen Bereichen des Lebens so Leute auf diese Arche bringt, um dann mit denen quasi die Menschheit weiterzuführen. Und dann gibt es da so einen Twist ganz am Ende. Es ging gar nicht um einen Meteoriten, der kommt, sondern der Meteorit, der kommt, das ist ein UFO. Ne? Das sind Aliens. Und mit dieser Erkenntnis endet dann diese Staffel und dann wurde die Serie eingestellt. Du hast nie erfahren, was da der Sinn dieser ganzen Nummer war. So. Und das ist ja hier dann auch so. Was ist denn jetzt mit dem Fluss? Ist da irgendwie, die Fische, die da drin waren, sind ja irgendwo hingeschwommen und haben da noch was gemacht, sich da vermehrt. Du kannst es ja nicht greifen. Ne? Also so Dinge, die nicht enden.
Mhm.
Finde ich ganz, ganz schlimm. Deswegen sind Würste gut. Wir haben zwei Enden. Würste sind ein echt guter Snack. Es sei denn, du willst noch was anderes erzählen.
Nee, ich finde das schon gut. Dann bin ich voll bei.
Erstens, der Kichtim-Unfall war jahrzehntelang offiziell nicht passiert. Der Unfall ereignete sich 1957, wurde von der Sowjetunion aber erst Ende der 1980er Jahre öffentlich anerkannt. Bis dahin existierte er international nur als Verdacht und Rekonstruktion.
Zweitens, der eigentliche Unfallort hieß nicht Kichtim. Das Ereignis fand im Kernwaffenkomplex Mayak, nähe der geschlossenen Stadt Osiorsk, statt. Der Name Kichtim wurde gewählt, weil Osiorsk auf keiner öffentlichen Karte existierte.
Drittens. Rund 10.000 Menschen wurden evakuiert, teilweise erst Jahre später. Umsiedlungen begannen kurz nach dem Unfall, setzten sich aber verzögert und gestaffelt fort. Viele Betroffene wussten lange nicht, warum sie ihre Dörfer verlassen mussten.
Viertens. Kichtim gilt als der drittschwerste Atomunfall der Geschichte. Auf der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse wird der Unfall als Stufe 6 eingestuft, unter Tschernobyl, aber über Three Mile Island.
Fünftens. Es gibt keine verlässliche Zahl der Todesopfer. Gesundheitliche Langzeitfolgen sind wissenschaftlich belegt, konkrete Opferzahlen jedoch nicht. Die Schäden lassen sich statistisch nachweisen, aber kaum einzelnen Personen eindeutig zuordnen.
Diese Geschichte lässt sich nicht sauber abschließen. Nicht, weil Fakten fehlen würden, sondern weil sie zu spät gekommen sind. Kichtim war lange kein Ort, kein Ereignis und kein Name. Es war eine Leerstelle. Eine Katastrophe, die existierte, ohne erinnert zu werden. Menschen wurden krank, Dörfer verschwanden, Landschaften veränderten sich und all das geschah, ohne dass es öffentlich wurde und ohne dass jemand fragte, ohne dass jemand antwortete. Erst Jahrzehnte später beginnt man, diese Spuren zusammenzufügen. In Archiven, in Messreihen, in Erinnerungen, die lange keinen Platz hatten. Doch selbst dann bleibt vieles unvollständig. Nicht alles lässt sich rekonstruieren, nicht alles beziffern und nicht alles erzählen. Kichtim ist ein Beispiel dafür, was geschieht, wenn Wissenschaft kontrolliert wird, wenn Öffentlichkeit fehlt, wenn eine Gesellschaft gezwungen ist, mit Folgen zu leben, ohne die Ursache benennen zu dürfen. Diese Geschichte erinnert uns daran, dass Katastrophen nicht erst dann beginnen, wenn etwas explodiert. Sie beginnen dort, wo Schweigen verordnet wird. Und sie enden nicht, nur weil niemand mehr hinsieht. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt radioaktiv.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
So,